Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Lars Sebastian aus relativ verlässlicher Quelle wurde mir zugetragen, dass in meiner Heimatstadt München gerade das Oktoberfest stattfindet. Männer, wann machen wir denn unseren ersten gemeinsamen Wiesenabend, den By-the-Dip-Wiesenabend?
Das ist eine gute Sache. Ich war schon ewig nicht mehr, muss ich sagen. Ich war 22 Jahre nicht mehr auf der Wiesen.
Und 22 Jahre.
Zwei Jahrzehnte.
Warte mal, du bist seit 20,
stell dir das mal vor.
Da war er mit 5 das erste Mal da.
Du bist seit 20 Jahren in Gold investiert, ne?
Ja, genau, du hast recht, ich bin fast länger. Pass auf, ich bin ja
nicht mehr auf der Wiesen gewesen, als in Gold investiert. Das ist
ja
krass.
Genau, das ist ein schöner Vergleich, ja, den sollte man mal nächstes Jahr unterbrechen.
Ja, ich habe 2 nette Einladungen bekommen. Und ich muss sagen, immer wieder, wenn das kommt, spüre ich so wirklich, was ich ganz tief in mir drin eigentlich nicht möchte. Aber mit euch würde ich eine Ausnahme machen. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Lasst mal sehen, wie mutig ich in Zukunft werde.
Das kriegen wir hin.
Also euch zwei in der Tracht mit einer Masse in der Hand und einem Händel auf dem Tisch. Ich glaube, das wäre mir sogar eine kleine Insta-Story wert. Vielleicht, vielleicht.
Ja. Die geht viral, vor allem nach der 5. Mass, 100%.
An alle Podcast-Zuhörer, Lars Erichsen hat simuliert, wie er auf dem Tisch stehen würde, nachts um 12. Nee, halt, um 12 ist gar nichts mehr, ne? Sperrstunde ist, glaube ich, um 11. Ja gut, aber wir landen ja dann eh noch im Club.
Ja, in Bayern herrscht noch Zucht und Ordnung, da ist es auf jeden Fall früher.
Zucht und Ordnung muss ich jetzt auch wieder reinbringen hier in die Angelegenheit, ne? Nicht, dass das ausartet, denn wir haben wirklich... Und diesmal wirklich tolle Themen mit dabei. Wir sprechen über China. Und die Frage, hat China diese Woche den Startschuss gegeben zu einer neuen großen Bullenparty? Wir werden diskutieren, ob sich am Immobilienmarkt das große Comeback jetzt ankündigt. Wir reden über Microsoft, denn die setzen auf Kernkraft. Wir haben eine wichtige Warnung für euch. Sebastian, du bist mir irgendwie neulich in so einem Telegram-Kanal begegnet irgendwie und hast mich um meine PIN-Nummer gebeten. Das war irgendwie komisch. Naja, müssen wir gleich nochmal besprechen. Dann werden wir über das neue Altersvorsorgedepot diskutieren. Die Hörerfrage kommt von Oliver. Machen Anleihen-ETFs jetzt Sinn, fragt er. Und Ray Dalio, Hedgefonds-Legende, hat eine düstere Prognose. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchtet, dass wir auch mal eine Hörerfrage von euch behandeln, dann E-Mail an podcast@by-the-dip.de. Und ich würde wirklich sagen, also diese wir drei auf der Wiesen, das ist also irgendwie schöne Vorstellung auch. Also wenn ihr möchtet, dass wir das vielleicht mal möglich machen, dann würde ich sagen, habt ihr jetzt nur eine einzige Aufgabe, liebe Zuhörer zu Hause an den Volksempfängern. Also, ihr müsst diesen Podcast unbedingt abonnieren, denn dann werden wir euch auf dem Laufenden halten, ob wir irgendwann mal im Käferzelt anzutreffen sind. Zu einem Meet and Greet.
Mann, war der billig.
Und, Timo, ich habe noch eine schöne Überleitung, denn du hast ja das China-Thema mitgebracht und du hast ja hinten rangehängt, Startschuss zur Bullenparty. Das kann dann auch auf der Wiesn stattfinden.
Ja, genau. Also, da kann man dann halt die ersten 100%, die man dann mit einer JD.com hat, einfach mal auch wieder versaufen. Ne? Also das geht dann, glaube ich, ganz gut. Aber Leute, Ernsthaftigkeit jetzt. China, wer möchte anfangen? Ist das, was China jetzt gerade in dieser Woche verkündet hat, das Konjunkturprogramm, sie pumpen ordentlich Geld in den Markt, ist das der Startschuss dafür, dass der Aktienmarkt jetzt nochmal so richtig Vollgas gibt? Auch außerhalb von China natürlich.
Also ich denke, die Ehrenrunde gebührt jetzt erstmal Sebastian, der schließlich vor einer Woche, ich habe ja nur zugestimmt und gesagt, ja, ich bin auch investiert, aber Sebastian hat gesagt, ich steige dann mal in China ein und delivered. Innerhalb von 7 Tagen, selbst in einem ETF dürfte das, ich schätze mal so um die 25% in einer Woche gesehen, gewesen sein. Also Sebastian, leg los, lauf
20.
Die Ehrenrunde,
the stage 20. is yours. China Tech war es ja, also das Spekulativste, was du ja machen kannst, wenn du Bock hast auf China. Also 20% seit der letzten Folge hat dieser ETF zugelegt. Und was du gerade angeteasert hast, Timo, ich hol mal alle ab. Ich habe hier ein paar Zahlen. Und zwar in China wurde ja einiges in dieser Woche gemacht. Also am Dienstag und am Donnerstag sogar noch mal ein bisschen nachgelegt. Also es gibt Zinssenkungen. Es wurde die Mindestreserve fürs Kapital, was Banken vorhalten können, gesenkt. So, das wird um die 140 Milliarden Dollar ins System alleine reinpumpen. Dann will man am Immobilienmarkt bei Zweitkäufern dafür sorgen, dass statt 25% nur noch 15% angezahlt werden müssen und einen Hilfsfonds schnüren, der 300 Milliarden Dollar schwer ist, um am Immobilienmarkt auszuhelfen zur Stabilisierung. Dann haben wir einen Aktienunterstützungsfonds bekommen von 113 Milliarden. Dann wahrscheinlich eine Finanzspritze in die Banken von 140 Milliarden. Also kurzum, da wurde, auf Bloomberg wurde es zumindest so kommentiert, die große Bazooka rausgeholt, aber trotz allem, ihr wisst, ich bin ja positiv für China gestimmt, diese extrem negative Stimmung, die wir da immer hatten in letzter Zeit, die hat ja auch bei mir dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich gehe in China mal wieder rein und ich investiere da. Aber wir müssen auch sagen, wir hatten ja in den letzten Monaten und Quartalen immer mal wieder Stimulusmaßnahmen aus China, die der Markt dann kurzfristig mal euphorisch gefeiert hat. Aber dann doch wieder abverkauft. Also deswegen ist ja auch viel ausländisches Kapital aus China rausgegangen. Und deswegen muss ich sagen, ja, das, was jetzt passiert ist, finde ich äußerst positiv. Als Einschätzung kann man sich aktuell alles an Meinungen abholen, was man will. Von negativ reicht nicht bis das ist die Trendwende. Ich muss sagen, ich bin da mal neutral. Ich freue mich natürlich über die Kursgewinne, aber wir müssen jetzt gucken, kauft auch nächste Woche der Markt das noch? Oder gibt es dann wieder eine Art Erwachen und man sagt, ja, es war zu spät und es war zu wenig, weil, wenn man es mal in Relation setzt, so 112 Milliarden Dollar Aktienstabilisierungsfonds klingt gut. Bei 12 Billionen, also 12.000 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung, ist es halt auch nur 1%. Also hier geht es eigentlich weniger darum, in meinen Augen, um die Summen, die geschnürt wurden, sondern um das Vertrauen der Investoren wieder zu gewinnen. Und das werden wir halt jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Wochen sehen. Gelingt das, dann sehen wir ein Mega-China-Comeback. Dann sage ich euch, werden in Kürze alle YouTuber und Podcaster über China reden. Wenn es abschifft, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein Stückchen warten. Damit gebe ich es mal an euch weiter.
Ja, ich mach's mal kurz und ich mach's mal ein bisschen, die Leser der Rendite-Spezialisten mögen mir verzeihen, dass ich exklusives Material hier teile, meine Einschätzung nämlich dazu. Ich war ja auch in einem China-ETF. Ich habe hier jetzt, weil ich ja eine kürzeren Zeitebene in der Regel wähle als Sebastian, zumindest in meinem aktiven Depot, ich habe hier deshalb jetzt mal Gewinne realisiert, weil ich mir ganz genau angesehen habe, welche Werte jetzt gestiegen sind. Und man darf, obwohl ich mich natürlich total freue, ich meine, in meinem langfristigen Depot sind ja auch China-Aktien und die, ja, vor 2 Wochen war hier noch ein leichtes Plus, weil ich schon 2017, 2018 gekauft habe und jetzt sind es wieder fast 50% Plus, so schnell kann sich das ändern. Das sind aber auch bei mir im ETF eine JD, eine Alibaba, das waren die hochgewichteten Werte. Und dass die jetzt in kürzester Zeit, ja, 40 vom Tief, vom Märztief aus sogar 60% gemacht haben, das darf man meines Erachtens nicht fehlinterpretieren als weltweit steigen die Investoren jetzt wieder ein, sondern wenn wir uns die Shortquote bei den Aktien anschauen, dann werden es hier Shortseller gewesen sein, die unter Druck geraten sind. Das heißt also, wenn man auf fallende Kurse wettet und die Kurse fallen dann eben nicht, sondern steigen sehr schnell, dann muss man wieder raus aus solchen Trades. Das ist unter Profis auch ganz normal. Man fängt da nicht an zu hoffen und zu bibbern. Und unter dem Aspekt glaube ich, kurzfristig ist es wirklich ziemlich heiß gelaufen. Wer jetzt also sagt, naja, China-Aktien, die sind ja ganz interessant, der hat dann wohl vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, denn wir haben es in den letzten 3 Monaten 2-3 Mal sogar mitgebracht, dass China-Aktien antizyklisch interessant sind, weil auch fundamental wahnsinnig günstig. Aber mittelfristig, und da stimme ich mit Sebastian überein, ist es hier nicht nur das Absolute. Das ist jetzt, ich würde nicht von der ganz großen Bazooka sprechen, das ist aber auf jeden Fall mal ein psychologisches Signal für den Markt. Okay, China wird, das hat verstanden, worum es geht. Das heißt also, der Rücksetzer, den kaufe ich dann gerne auch wieder.
Aber wer shortet denn auf dem Niveau den Hang Seng? Also da muss man ja wirklich, also das ist schon...
Nee, genau, Timo, das ist eine sehr gute Frage. Keiner. Das lässt sich ja auch anhand der Optionsdaten sehen. Aber obwohl JD ein einstelliges KGV hatte, lag die Shortquote bei fast 14%. Also 14% des gesamten Free Floats von JD waren leer verkauft. Meines Erachtens auch Wahnsinn. Es sei denn, du hast damit vor 3 Jahren angefangen, dann war es eine gute Entscheidung.
Ja, das war's gut.
Ja, und die Shortquote hat sich in etwa halbiert, bei Alibaba auch, bei Tencent ist es nicht ganz so, Tencent hatte einfach eine niedrigere Shortquote, aber die haben in Einzelaktien zurückgekauft und das sind eben die hochgewichteten Werte gewesen in den meisten China-ETFs. Eine Baidu hatte letzte Woche auch gute Meldung, ja, und dann musst du eben wieder decken. Und das ist aber eben in der Regel da nicht der Startschuss zu einer. Es kann ein Startschuss sein zu einer großen Rallye, aber das sind alles Zwangskäufe. Ob die Investoren dann wirklich wieder zurückkommen und auch Vertrauen in den chinesischen Markt haben, auch die chinesischen Investoren, die haben ja auch keine chinesischen Aktien mehr gekauft, das werden wir in der Tat in den nächsten Wochen sehen, aber ich bin einigermaßen optimistisch.
Also um jetzt nochmal auf den Hang Seng zu kommen, ab welchem Niveau könnte man denn jetzt wirklich von einem nachhaltigen langfristigen Trendbruch in diesem Bärenmarkt sprechen, weil nach wie vor, auch wenn er jetzt innerhalb von 5 Tagen 13% hat der Index gemacht, also innerhalb von 5 Tagen ist das auf jeden Fall gewaltig, ein Monat sind 15%, ab welchem Niveau könnte man davon sprechen, dass das wirklich nachhaltig ist? Wahrscheinlich erst ab 22.000, oder? 22.700, da müsste er drüber und dann wäre es wahrscheinlich ein nachhaltiger Trendbruch.
Ja, auf Wochenbasis würden wahrscheinlich schon, also jetzt rein charttechnisch, 22,5 reichen. Allerdings, wir haben jetzt auch schon die 20.000 überschritten. Wenn wir das auf Monatsbasisende, nee, das sagt man wohl anders, ihr wisst, was ich meine, auf
Monatsschlusskursbasis.
Basis des Monatsendes schaffen. Das wissen allerdings alle Hörer dann ja auch schon, weil, wir haben noch den 30. September am Montag. Also, wenn wir da über 20.000 Punkte landen, dann kann man zumindest mal die Aussage treffen, neue Tiefs sind jetzt unwahrscheinlich. Da muss es nicht direkt steigen, aber das ist ja auch schon mal eine Aussage, dass du da keine Sorgen machen musst.
Und ich füge nur an, Timo, der Hang Seng ist ja Hongkong. Also der CSI 300, da hättest du mehr, ich sag's jetzt mal in gehobenem Finanzsprech, China Exposure. Also da hast du dann natürlich auch Festland-China-Aktien drin. Das ist ja dann, sage ich, eher die pure Version auf China noch zu spekulieren, als über Hongkong. Also den Umweg.
Ja, nee, ja, und wenn ich den noch dazu schmeißen darf, dann, ich habe ihn mir auch gleich aufgerufen, ich steige jetzt mal nicht ein in mein Lieblings-Retracement, ansonsten steigen die Leute nämlich gleich wieder aus. Der ist tatsächlich von diesem Turnaround-Punkt noch ein bisschen entfernt. Also während ich jetzt gerade drauf schaue bei 3.703 Punkten, der müsste bestenfalls mal auf Wochenbasis über 4.190 Punkten schließen. Das wäre noch ein bisschen schöner. Andererseits kann man es natürlich auch so formulieren, ja, wer jetzt noch kauft, der hat eben zumindest noch das Gefühl, er kauft in der Nähe des Bodens nach plus, keine Ahnung, 40% in vielen Aktien mag sich das nicht mehr so anfühlen. Aber das ist ja hoffentlich auch eine Frage, die man sich vorher beantwortet hat und nicht jetzt steigen die China-Aktien, jetzt finde ich sie doch wieder gut. So sind unsere Hörer auf jeden Fall nicht.
Kommt ja auch auf den Horizont an. Also wenn du einen kurzfristigen Zock, ist vielleicht ein bisschen heiß gelaufen. Aber wenn du sagst, da kommt ein großes Comeback, dann ist da natürlich noch Luft drin. Also ich bin weit davon entfernt auszusteigen.
Also wenn ich da mal ein Fazit dran bappen darf, dann würden wir sagen, aktuell kurzfristig sehr überkauft das Ding. Also das heißt wahrscheinlich, dass es da nochmal runterkommt. Also ich bin jetzt irgendwie innerhalb von, also ich musste mich wirklich erstmal schütteln. Ich habe mein Depot aufgemacht und dann plötzlich ist die JD.com bei mir 50% im Plus. Ich bin seit einem Jahr, eigentlich kürzer, wenn man die Aufstockung sich anschaut, bin ich sogar im mittleren Bereich kürzer drin. Und ja, das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Also da wird wahrscheinlich wieder was runtergehen. Aber man könnte ja sich auf die Lauer legen und sagen, mittelfristig geht da was. Das wäre das Fazit,
ja, oder? Teuer sind sie nicht. Das bleibt so. Ja, genau. Nimm das Fazit gerne so.
Perfekt. Dann können wir auch direkt rüber gehen zum Immobilienmarkt. Sebastian, Ist das Comeback eigentlich schon im Gange oder kündigt sich das erst an? Was wäre jetzt ehrlicherweise richtig?
Definitiv. Also ich sage mal, im deutschen Wohnimmobilienmarkt, machen wir mal nur dieses Teilsegment, da sehe ich ein Comeback und da Überleitung natürlich von China, stehen wir auch nicht so schlecht da wie in China. Wir hatten natürlich Rückgänge auch als Reaktion auf die Zinserhöhungen seitens der EZB und auch anderer Banken. Das heißt, es wurde natürlich deutlich teurer für Leute, dann entsprechend Immobilien zu finanzieren. Das hat darauf gedrückt, dass die Preise zurückgekommen sind. Und natürlich, ja, das Thema des Energieausweises ist nicht mehr so ein leidiger Zettel, den man als Beipackzettel zur Immobilie dazu bekommt, sondern der hat mittlerweile eine Bedeutung, was auch die Zukunftsfähigkeit und die Sanierung angeht. Aber egal, auf welchen Index man aktuell schaut, und wir haben ja in Deutschland wirklich viele, die Immobilienindizes berechnen. Also wir haben Europace, den nehme ich gerne, weil Europace um die 20-25% der Transaktionsdaten abwickelt im Immobiliensektor und daraus dann einen Index entwickelt. Das heißt, der ist auf wirklichen Transaktionspreisen basiert und nicht auf irgendwelchen Angebotspreisen. Aber egal, ob Europace, Statista, Verband der Pfandbriefbanken oder der Greix und was es alles gibt, wir sehen überall mittlerweile Bodenbildungen.
Werbung. Bei The Dip sprechen wir oft über spannende Investmentchancen und neue Themen. Und jetzt haben wir für alle Fans eines diversifizierten Portfolios heute etwas ganz Spannendes im Gepäck. Und zwar Liquid Private Equity Next. Liquid ist ein mehrfach ausgezeichneter und unabhängiger Vermögensverwalter aus Berlin, mit dem ihr nun euer ETF- und Aktienportfolio um Private Equity Investments erweitern könnt. Dabei investiert ihr Seite an Seite mit weltweit führenden Private Equity Fonds. Klingt exklusiv, ist es auch, aber keine Sorge, mit Liquid ist das jetzt bereits ab 10.000 Euro möglich. Stellt euch vor, ihr seid Teil des Erfolgs von Unternehmen wie der Formel 1 oder Birkenstock, noch bevor diese überhaupt an die Börse gehen. Ihr investiert vom globalen Mittelstand bis hin zum Hidden Champion aus Bereichen wie der Raumfahrt, erneuerbaren Energien und vielem mehr. Mit Liquid Private Equity Next könnt ihr euer Portfolio jetzt mit einer der erfolgreichsten Anlageklassen der letzten Jahrzehnte diversifizieren. Private Equity hat den globalen Aktienmarkt in 16 der letzten 20 Jahre outperformed. Wenn du neugierig geworden bist und wissen willst, ob sich Private Equity für dich eignet und in welche Unternehmen Next investiert, dann gehe jetzt auf liquid.de/dip. Ich wiederhole, liquid.de/dip. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
Und wir hatten lange gesehen, dass der Neubau stabil war, bis angezogen hat. Und jetzt sehen wir sogar im Bestand mittlerweile Bodenbildungen. Und ich dachte mir, ich bringe das Thema mal mit, weil wir ja relativ wenig über Immobilien hier auch im Podcast sprechen. Das also mal als Update, dass es am deutschen Wohnimmobilienmarkt sogar bei den Objekten, die eine schlechte Energieeffizienz haben, dass es dort sogar mittlerweile nach oben geht, dass da auch wieder langsam Käufer reinkommen. Und das Interessante ist allerdings, dass es in meinen Augen erst die Profis wahrnehmen. Also ich hatte jüngst im Podcast auch darüber gesprochen, dass Family Offices, Vermögensverwalter wieder im Wohnimmobilienbereich suchen, Privatleute eher weniger. Und ich sehe das ziemlich gut auch bei mir auf YouTube. Wenn ich ein positives Immobilienvideo mache, dann hat das verglichen mit anderen deutlich weniger Klicks. Das heißt, die Stimmung im Privatsektor gegenüber Immobilien ist momentan meiner Meinung nach viel schlechter, als sie es sein müsste. Weil, wie gesagt, wir sehen hier deutliche Bodenbildungen und auch wieder anziehende Preise. Ist auch darin begründet natürlich, die Zinsen kommen runter. Dann haben wir natürlich anziehende Mieten. Wir haben eine weiterhin steigende Nachfrage nach Wohnraum. Wir haben kaum Bautätigkeit. Dieses staatliche Ziel 400.000 Wohnungen wird nicht erreicht. Wir haben vielleicht dieses Jahr 200.000 Wohnungen. Also kurzum, da tut sich was. Dafür möchte ich mal sensibilisieren. Und mal rückgreifend auf unsere, es war, glaube ich, die erste oder zweite Folge. Da hatte ich Vonovia mitgebracht. Und das war am 1. Oktober 2023. Und seitdem hat Vonovia 40% zugelegt, hat auch einen schönen Boden gebildet. Also das auch als, sagen wir mal, Vorläufer für die Entwicklung am Immobilienmarkt. Aber ich muss auch dazu sagen, fürs Protokoll, ich habe damals auch gesagt, ich gehe davon aus, die Vonovia wird besser laufen als eine Nvidia. Die Nvidia hat in dem Zeitraum 170% gemacht. Also da lag ich falsch, aber die Bodenbildung bei der Vonovia war richtig. Und deswegen, ich werfe euch mal die Frage zu, was ihr von deutschen Wohnimmobilien haltet, so generell, oder ob ihr da Aktienfavoriten habt und natürlich für alle unsere Zuhörer und Zuseher. Das ist ein interessanter Markt, wo man einen Blick für einen Turnaround draufwerfen kann, weil da wird definitiv noch Geld wieder verdient werden. Das Schlechte ist eingepreist.
Sebastian, eine kurze Frage noch dazu. Also A, legst du dich gerade auf die Lauer, um irgendwo wieder zuzuschlagen? Und B, unsere erste Folge war am 1. Oktober 2023?
Ich bin mir nicht sicher, ob es die erste war, aber am 1. Oktober 2023 hatten wir Nvidia und Vonovia als Thema, beziehungsweise Vonovia den Fokus drauf und ich hatte gesagt, die läuft besser als eine Nvidia in den nächsten 12 Monaten. Vielleicht war es auch die zweite Ausgabe oder die dritte Ausgabe.
Ich frage deshalb, weil dann hätten wir ja jetzt einjährigen Geburtstag. Dann hätten wir jetzt Geburtstag. Wir sind eins.
Ja, vielleicht haben wir Geburtstag. Wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir auch in der zweiten Folge. Ja,
das ist gut.
Das ist ein sprunghafter Geburtstag. Aber wir werden es noch nachprüfen. Aber es war ganz am Anfang. Ich hätte natürlich gestern bei meinen Recherchen mal auf die Ausgabenzahl gucken können. Aber es war eine der ganz, ganz ersten Folgen. Und um deine Frage zu beantworten, also im physischen Bereich bin ich momentan nicht auf der Lauer. Das liegt daran, dass ich in meine Immobilien gerade selber Geld stecke. Also eine Immobilie kriegt gerade eine Wärmepumpe, bei einer anderen werde ich die Fassade machen und dann nächstes Jahr entsprechend die Heizung tauschen. Also kurzum, ich hebe diese Immobilien jetzt aufs nächste Level, dass sie einfach gut dastehen, dass ich nichts machen muss. Und wenn jetzt dann so langsam auch die steuerliche Bindung bei ein paar wegfällt, dann werde ich auch sicherlich in den nächsten 2-3 Jahren mal welche abstoßen. Aber ich bin momentan dabei, ins eigene Portfolio zu investieren. Lars lacht schon.
Ich muss darüber lachen, dass es in einem Video von mir gereicht hat, nur das Wort, obwohl das, glaube ich, unter Profis gar nicht so negativ gehört, ich habe nur das Wort Wärmepumpe benutzt. Und das hat bei einigen so ein Gollum, Habeck, Wärmepumpe, Gollum.
Dabei ist das, glaube ich. Ich werde berichten, ob es funktioniert.
Machst du dir da nicht Sorgen um dein Image als Tucker Carlson? Tucker Carlson mit einer Wärmepumpe, das ist ja irgendwie auch eine. Du musst da schon konsequent bleiben.
Naja. Ja, ich komme es halt noch mit einer Gastherme. Fürs Gewissen.
Okay. Also, Tucker Carlson ist also doch linksgrün versifft. Na, sowas. Haben wir das auch aufgedeckt hier.
Nur einer hier im Podcast ist das. Ich mache es ganz kurz, denn ich möchte gerne hier ganz spontan, er weiß noch gar nichts von seinem Glück, mit Sebastian nämlich nächste Woche eine Folge zu Immobilien aufnehmen. Da möchte ich mehr Fragen als Antworten. Und es geht darum, deswswegen wünschte ich mir, vielleicht nochmal die Preise der Aktien ein bisschen zurückkommen. So wie es aussieht, man soll ja, also sagen wir mal so, die Unterschriften sind gemacht, aber das Geld ist noch nicht geflossen. Habe ich eine Immobilie verkauft? Ihr wisst auch, das hat bei mir keine strategischen Gründe. Ich habe schon mehrfach gesagt, es ist einfach aus Bequemlichkeit. Jedes Gespräch mit Handwerkern und selbst wenn sie noch so nette Mieter sind, das bereitet mir Kopfzerbrechen. Von daher möchte ich natürlich im Sinne der Diversifikation ja weiter in Immobilien als Sachwert investiert bleiben, nur eben ganz bequem über mein Depot. Und da dachte ich, da spreche ich doch nächste Woche mal mit dem Immobilienexperten, bevor das Geld dann auf dem Konto ist und ich überlege, ja, irgendwo muss es ja jetzt hin, wie ich das streue, damit ich eine ordentliche Mietrendite bekomme, ohne das Beton selber zu besitzen, zumindest mal nicht direkt. Und deswegen, ja, ich lasse jetzt mal die Antworten von Sebastian alle stehen und werde detaillierter nächste Woche nochmal nachfragen. Ich hoffe, du nimmst die Einladung an, Sebastian.
Ja, das ist ein bisschen so wie Schluss machen im Restaurant, dass es keine Szene gibt. Gell? Deswegen hier im Podcast werde ich eingeladen, da kann ich gerne mal raus hier.
Ich habe mal Schluss gemacht mit der Tochter von einem Bürgermeister im Haus des Bürgermeisters. Es war jetzt nicht der Bürgermeister von Köln oder München.
Also im Rathaus?
Rathaus? Aber ich sage, das war die unangenehmste. Ja, schön wäre es gewesen. Im Privathaus war es, nicht im Rathaus. Mann, war das unangenehm. Und dann kommst du da nicht raus. Und ich hatte auch den Eindruck, beide Türen sind doppelt verschlossen. Also ich habe richtig Lack bekommen. Ich habe das verkehrt gemacht, offensichtlich. Ich war jung.
Ist gut. Ich nehme deine Einladung gerne an.
Herzlichen Dank. So, damit, mit den Käufen werde ich dann logischerweise wohl auch einige Aktien hochziehen. Aber ich sage vorher Bescheid, welche es werden.
Eine Frage zu den Immobilienaktien noch. Ist tatsächlich, weil man benutzt ja fast schon synonym sozusagen die Vonovia immer, stellvertretend für diesen Sektor. Gibt es da nicht eigentlich auch andere spannende Titel, auf die ihr gerne schaut? Muss nicht unbedingt deutsch sein.
Also ich gucke gern auf die Vonovia. Du kannst ja auch auf die TAG und die LEG und welche gucken. Du kannst ja auch auf breite Immobilien-ETFs reingehen. Also iShares hat ja da den European Property Real Estate ETF, so müsste er heißen. Da hast du dann eine Vonovia ziemlich stark gewichtet, hast aber auch Gewerbeimmobilien natürlich mit drin. Das sind ja für viele No-Go, wobei man sagen muss, auch im Büroimmobilienbereich, der ja wirklich der angeschlagenste ist, wo man nicht weiß, kommen die Leute wieder zurück ins Homeoffice und wie entwickelt sich das alles. Auch da siehst du mittlerweile wieder Bodenbildungstendenzen, aber du bist mit so einem ETF natürlich breiter aufgestellt, hast aber dann auch entsprechende Logistikimmobilien mit drin oder auch Datencenter und alles Mögliche. Also überall tut sich was. Ich gucke nur auf die Vonovia, weil sie so groß ist und so eine Art schon Frühindikator für den Markt irgendwie gibt. Weil da geht natürlich Geld rein, wenn Investoren sich versprechen, dass da mal wieder was verdient wird. Und Vonovia hat jüngst angekündigt, dass sie, nachdem sie ja jetzt ihr Portfolio teilweise abgebaut hatten, um auch Schulden zu tilgen, dass sie wieder zukaufen wollen.
Ja gut, das ist nachvollziehbar, Sebastian. Dann gehen wir jetzt rüber zur Microsoft, würde ich sagen. Lars, die setzen auf Kernkraft. Gefällt dir das?
Wie bitte?
Do you like it? Kernkraft.
Auch darum geht es ja gar nicht. Also ich tappe ja auch nicht in jede Falle, die du mir hinlegst. Darum geht es gar nicht, ob ich das like. Microsoft hat es auf jeden Fall mal gemacht. Und zwar einen ziemlich großen Deal mit Constellation Energy, die extra einem bereits stillgelegten Reaktor wieder hochfahren. Also, ich glaube, es gibt so eine Art Teilstilllegung. Ansonsten dauert es ein bisschen länger. Und das ist ein 20-Jahres-Deal. 800 Millionen bezahlt Microsoft jedes Jahr. Das heißt also, es ist ein ziemliches Volumen. Und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, es geht schlicht und einfach um den Energiehunger, den diese großen Konzerne haben. Sie brauchen große Datenzentren, sie müssen viele Daten verarbeiten und das werden mutmaßlich noch viel, viel mehr in der Zukunft. Und unter dem Aspekt glaube ich, dass es viele Werte haben sehr positiv angefangen. Also es war insgesamt keine ganz schlechte Woche für mein Depot, weil viele von diesen Energieinfrastrukturwerten eine recht deutliche Bewegung zur Oberseite gemacht haben. Nicht nur die, die man jetzt in den Bereich Atomkraft oder Nuklear verorten würde, sondern allgemein ist offensichtlich, es gibt einen großen Energiehunger und es ist unklar, wie der gestillt werden kann. Und wenn jetzt schon einzelne Unternehmen Verträge machen mit Kraftwerksbetreibern, dann kann man davon ausgehen, dass das vermutlich für beide Seiten, aber dass es vielleicht auch nur der Auftakt ist zu einigen Deals. Was ich damit eigentlich nur als Fazit mit auf den Weg geben möchte, ich glaube, dass die Story der Energieinfrastrukturwerte, dass die noch lange nicht vorbei ist. Man muss nicht immer dann kaufen, wenn es so eine Schlagzeile gegeben hat. Sowas wird auch mal wieder, ja, dann wird dann mal wieder weniger interessant und dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt. Aber da würde mich mal interessieren. Wir haben ja hier mehrfach drüber gesprochen. Habt ihr in irgendeiner Art und Weise in diese Richtung investiert oder gar, also es muss jetzt nicht Kernkraft sein, aber Energieinfrastruktur, habt ihr da bestimmte Werte, auf die ihr geguckt habt oder ETFs?
Also ich bin in Cameco ja investiert, hatten wir ja letzte Woche. Hier alle meine ganzen Sündenfuhl-Werte.
Oh, auch durch die Decke gegangen.
20% müsste es sein diese Woche. Also das hat sich ja super, super entwickelt. Und ich war diese Woche am Donnerstagabend, da auch danke an alle bei Axino Capital eingeladen. Die hatten so eine Roadshow und da war aber auch ein Teil der Präsentation, dass wahrscheinlich das Bottleneck, also der Flaschenhals für KI und diese Anwendungen künftig Energie sein wird. Also es wird darum gehen, für die Unternehmen an genügend Energie zu gelangen, um diese Anwendungen betreiben zu können. Und das wird der nächste große, ja, auch Hype werden, dass du dich versorgst. Und Microsoft ist damit ein Vorreiter, dieses Three Mile Island hier reaktivieren zu lassen von Constellation Energy, um einfach genug Energie zu bekommen. Und vor allem das Interessante ist ja, Microsoft macht das, weil sie sind ja auch irgendwo ESG-zertifiziert. Sie müssen ja diese Nachhaltigkeitskriterien einhalten. Und da setzen sie halt auch auf Atomstrom, damit sie da entsprechend grüne Energie, kann man jetzt natürlich in Deutschland drüber streiten, wie man will, in USA gilt es als grün, dass sie da auch entsprechende Versorgungssicherheit haben für die Zukunft, um ihre gigantischen Datenzentren betreiben zu können. Und da wird definitiv noch viel Geld verdient werden können, weil diese Energie wird wahrscheinlich am Ende das sein, was die Anbieter ausbremst. Und es geht darum, wer hat Zugang zu eigenen Kraftwerken, zu eigenen auch grünen Solarfeldern, Windrädern, was auch immer. Und wer hat eben keinen Zugang. Also interessanterweise werden es wahrscheinlich gar nicht die Datenzentren sein und die Ingenieure, sondern einfach die Stromversorgung, weil die Energieintensität unglaublich groß ist. Also eine ChatGPT-Anfrage, hatte ich neulich gelesen, ist Faktor 10 in der Stromverbrauchsmenge als eine Google-Anfrage. Also Und das ist ja erst der Anfang, wo wir uns mit KI befinden. Ich bin jetzt aber nicht speziell in einen ETF investiert, aber ich gucke mir das gerade an, finde aber Constellation Energy für alle, die da überlegen, zu teuer. Also wenn man sich mal die Sektorvergleiche anschaut, ich gebe mal ein paar Zahlen mit, KGV aktuell 29, Sektor 19, dann wenn man mal so den Enterprise Value zum EBITDA setzt bei Constellation Energy 21 verglichen mit 13 im Sektor und die Dividendenrendite 0,5 ist auch deutlich unter den 3,5, die so geboten wird. Also die Aktie hat schon viel eingepreist, aber es gibt einige andere, die deutlich günstiger sind. Also ist etwas, was man sich für die Zukunft mal anschauen sollte, weil Strom wird deutlich wichtiger werden, es sei denn, KI wird abgewürgt, aber das halte ich für, in meiner Welt halte ich das für unrealistisch.
Ich bin in die SFC Energy investiert, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt. Deutscher Small Cap, 360 Millionen auf
diese
fünf
Woche
Tage.
Hat die profitiert?
Auf fünf Tage 5%, also nicht wahnsinnig. Ich glaube, dass dieser Small Cap Bereich immer noch nicht im Mainstream so angekommen ist, wie es möglicherweise innerhalb der nächsten Monate noch kommen könnte. Und insbesondere die SFC, die sind profitabel. Also die verdienen echt Net Cash, also die verdienen Geld. Und die haben, das ist ein Painpoint, die sind nach wie vor Cash negativ. Also bedeutet, die müssen irgendwann wieder wahrscheinlich Kredite aufnehmen oder die müssen halt, eine Kapitalerhöhung machen. Vielen Dank.
Kapitalerhöhung.
Ja, eine Kapitalerhöhung machen. Aber ich glaube, das ist eine Firma, die es schaffen könnte, innerhalb der nächsten Jahre tatsächlich mal eine Milliarde oder vielleicht sogar zwei auf die Waage zu bringen. Ich bin da relativ positiv gestimmt für die. Und weil im weltweiten Energiemix, glaube ich, dass Wasserstoff immer klein sein wird. Das wird nie eine Lösung sein, dass wir jetzt alle irgendwie auf das Thema Wasserstoff irgendwie setzen werden. Also das heißt, im Mix wird das klein bleiben, aber die werden trotzdem, zumindest laut Prognosen von McKinsey, das größte Wachstum bis 2050 haben. Also dieser Bereich ist der am stärksten wachsende Bereich und auch wenn er klein bleibt, gibt es da, glaube ich, einige Player, wie zum Beispiel die SFC, die dann durchaus einfach dann profitieren kann. Insbesondere, weil sie halt mega stark ist im Sektorvergleich. Also alle anderen sind ja richtige Bumsbuden, verbrennen Geld ohne Ende. Klar kann man jetzt sagen, bei der SFC ist es immer noch so. Ist es auch so letztendlich, wenn man Cashflow negativ ist. Aber es bleibt trotzdem Profit hängen. Und ich glaube, sie sind relativ gut aufgestellt. Und ja, insofern bin ich da optimistisch. Und insbesondere sehe ich da auch, also dass diese recht volatile Seitwärtsphase, die es da jetzt in den letzten Jahren gibt, die hält zwar immer noch an, aber zumindest gab es innerhalb dieses Jahres mal nach Zahlen übrigens einen recht soliden Ausbruchsversuch und der ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen, aber ich glaube, das könnte wirklich ganz interessant werden. Aber hey, was weiß ich schon.
Ich finde, wir haben heute mal einen positiven Tag. Also formuliere ich so: Wenn mich Brennstofftechnologie auch nur ansatzweise interessieren würde, dann fände ich die SFC auch interessant.
Schön formuliert. Das kann nur ein Ehrlichsten.
Ja, aber warum interessiert dich das so nicht?
Weil ich glaube, die sind hinter dem Bottleneck. Du brauchst ja für Brennstoff und Wasserstoff brauchst du ja erstmal Energie, um diese Brennstoffzellen zu machen. Und ich glaube, dass der Wachstum wird da sein, keine Frage. Aber es ist natürlich auch relativ leicht zu wachsen, wenn du von, wobei man Wasserstoff, industriellen Wasserstoff und das, was im Privathaushalten verbraucht wird oder was möglicherweise in der Automobiltechnologie, ich glaube, da hat das gar keine Chance, verbraucht wird. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja? Also es wird ja, wenn du dir Linde anguckst, ist ja ein Riesenhersteller und keine Frage, aber
das
ich
Ding ist,
einfach
dass Wasserstoff
so
noch
irre
teuer ist. Das, wenn ich da mal ganz kurz reingehen darf, das Ding ist und das wird sich auch nicht so, das wird sich auch nicht in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich irgendwie weit nach unten bewegen. Also wahrscheinlich wird es günstiger werden, weil die Technologie sich ja insgesamt auch weiterentwickelt, aber diese ganzen Rechenzentren, die können nicht alle nur am Netz hängen. Das heißt, die brauchen auch dezentrale Stromnotversorgungslösungen. Und da ist SFC der Schaufelverkäufer. Das heißt, die sind der Schaufelverkäufer für einen relativ kleinen Bereich, der aber trotzdem wichtig ist. Weil du musst halt einfach Energie haben, die, wenn alles untergeht, dann musst du halt einfach irgendwie zumindest temporär Ersatz- oder Notstrom- oder Notenergielösungen haben. Und das ist der Investment Case. Das ist ganz simpel.
Ich schaue es mir gerne nochmal an. Es kann auch sein, dass ich zu festgefahren bin, weil natürlich alles, was im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen aus den USA kam, das ist so, da bin ich vielleicht auch ein gebranntes Kind. Da gucke ich seit 25 Jahren drauf und das ist immer Schrott geblieben. Es gab immer den Hype zwischendurch. Aber vielleicht, also ich werde es gerne nochmal, man muss wirklich dann auch schauen, wie auf der Kostenseite, was können solche kleineren Einheiten dann liefern. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich hier noch mit altem Gedankengut meine Ablehnung gefüttert habe. Insofern schaue ich gerne nochmal drauf.
Wenn das Geld aus deinen Immobilienverkäufen kommt, Lars, dann kannst du ja die SFC ein bisschen anheben. Ja,
kannst du die, dann freue ich mich breit auf Wasserstoffwerte.
Ganz breit, genau. Dann machen wir hier ein Special.
Wenn du deine zwei Penthouse-Butzen verkauft hast, dann kannst du die SFC wahrscheinlich übernehmen komplett. Dann kannst du mich als CEO einsetzen.
Das ist eine schöne, romantische Vorstellung.
Facility Manager.
Ich? Ist das nicht der Pförtner? Nee, das ist der Hausmeister, ne? Aber du weißt
ja, ja, sagt man heute.
Zwei linke Hände. Ich habe zwei linke Hände, also ich glaube, da wäre ich nicht der Top-Pick.
Dann wärst du Head of Facility Management.
Ja, aber Sebastian, weißt du, was du bist? Du bist ja Head of Betrügereien. Weil irgendwie war das ganz komisch, dass ich da in deine Gruppe reingegangen bin und dann fragst du mich nach meinen Bankdaten und so. Habe ich mich erstmal gewundert. Und PIN-Nummern und was du alles von mir wissen wolltest. Also fand ich strange. Wie kommt denn das?
Ja, da bringst du ein ernstes Thema mit, was ich heute auch auf die Agenda hier gesetzt habe, weil ich spreche mal für euch alle zwei für uns drei und gebe es dann gerne auch mal das Wort an euch ab. Aber ein großes Problem ist ja diese fortwährende Identitätsklau, dem wir ausgesetzt sind. Also das hat angefangen auf YouTube mit Fake-Profilen und Krypto-Gruppen. Das hat YouTube mittlerweile so halbwegs zumindest den Identitätsklau bei mir in den Griff bekommen, dass weniger Sebastian Hell oder Hell investiert Fake-Profile unterwegs sind, aber dafür ohne Ende unter jedem Video gleich mal mehrere Bilder und Zeug und andere Gruppen mit Krypto-Zeug und Scheiß. Auf Insta ging es dann weiter. Und seit kurzem, bei mir zumindest, ich denke bei euch auch, auf LinkedIn. Und zwar auf LinkedIn komplette Kopien meines Profils, wo dann steht, komm in meine WhatsApp-Gruppe und da kriegst du Trading-Signale und Krypto und was weiß ich. Und da, also erstmal wichtig bei sowas, lasst immer gesunden Menschenverstand walten. Also wir werden uns nie hinstellen und sagen, kommt in meine WhatsApp-Gruppe, da ist so und so die Nummer und da könnt ihr die und die Renditen machen. Also das werden wir nicht tun. Und auch bei LinkedIn, muss ich sagen, es ist gut gemacht. Aber da auch gesunden Menschenverstand walten lassen und sagen, okay, wenn ihr euch die Profile anschaut, dann haben die in der Regel einen Follower. Wenn ihr da schaut, was ist der Werdegang, dann standen da bei mir mehrfach chinesische oder indische Universitäten und unter Kommentaren stand überhaupt kein Posting, sondern komm in meine WhatsApp-Gruppe. Also da, deswegen das Thema heute, um alle mal noch zu sensibilisieren, das sind wir nicht. Ich bin auch allen dankbar, die mir da immer schreiben auf LinkedIn. Ich melde das auch und ich muss mal sagen, LinkedIn ist da relativ schnell verglichen mit den anderen Plattformen, aber trotzdem, irgendwie haben sie es geschafft, auch dieses Netzwerk da zu überrennen und halt mit unseren Namen da wirklich Schindluder zu treiben. Also von daher muss ich sagen, ich hoffe, dass sich das im Zeitalter von KI, was wir ja auch hier einiges Mal schon thematisiert haben, müsste man eigentlich sowas in den Griff bekommen. Und der Allerschlimmste in meinen Augen, ich gebe gleich an euch ab, ist für mich Insta. Mich ärgert jeden Monat diese 16,99 Euro auf der Kreditkarte, die ich an Facebook bzw. Meta bezahle, damit sie mir diesen blauen Haken geben. Und trotzdem gibt es noch die ganzen Fake-Profile. Also irgendwie, ich frage mich, warum bekommen diese Plattformen das nicht in den Griff? Dass man da auch mal die Leute, die ja Traffic bringen, Reichweite bringen, wir sind ja auch für YouTube, für die alle auch irgendwo ein großer Umsatzgenerator. Also warum man das nicht in den Griff bekommt, das finde ich wirklich, das regt mich auf, obwohl ich sonst ein ausgeglichener Mensch bin, aber ich finde es wirklich kacke, wenn dann in meinem Namen lauter so Scheiß verkauft wird. Und ich hoffe, ich warne nochmal, prüft immer nach und wenn irgendjemand was Spanisch vorkommt, dann schreibt uns lieber mal, weil dieser Identitätsklau, der nimmt mittlerweile schon Überhand. Also da immer gucken, können wir das sein oder ist es doch dubios, dass wir irgendeine komische Kryptowährung verkaufen. Also Wie ist da eure Einstellung dazu?
Also erstmal ist es überhaupt nicht mehr in Ordnung zu sagen, wenn dir was Spanisch vorkommt. Meine Frau ist Spanierin.
Ich muss.
Unter dem Aspekt möchte ich darum bitten, dass hier mal man sich auch konzentriert bei dem, was man sagt.
Wenn dir das Portugiesisch vorkommt, dann...
Ja, macht ihr nur weiter mit eurem Karma. Ihr habt ja wahrscheinlich genug
Fisch davon. Kommt aus dem Norden mit als Moralapostel hier. Jetzt verstreiten wir uns aber
gleich. Einer muss ja Moral haben. Wahrscheinlich ist es genau... Wer noch nicht auf dem Oktoberfest war, der weiß noch, was Moral ist. Alle bei allen anderen ist dahi. Ja, so alles kann, nichts muss, habe ich immer gehört. Das ist das Motto auf dem Oktoberfest und im Karneval. Davon mal ab. Sebastian, ich kann es nur bestätigen.
Meta.
Also, gibt es kaum was hinzuzufügen, ist wahnsinnig ärgerlich, nervt auch richtig, ist vor allen Dingen auch teilweise sehr zeitintensiv, ist auch teilweise kostenintensiv. Wir haben in den letzten Monaten uns mal den Spaß gemacht, ein paar Sachen, also es waren wirklich Telegram-Gruppen, 1:1 alles rauskopiert, kommen rein, Texte rauskopiert, haben wir auch zur Anzeige gebracht. Ich befürchte, dass die natürlich nicht irgendwo in Castrop-Rauxel sitzen und man die dann erwischen kann. Aber also was wir machen können, das tun wir auch. Und böse Zungen behaupten, dass diese großen Plattformen, wenn sie sämtliche Fakes rausnehmen könnten, vielleicht auch einen Algorithmus hätten, der nur noch 5 oder 10% weniger Daten beziehungsweise Umschlag, der da stattfindet, bedeutet natürlich auch, dass du deine Werbung ein bisschen günstiger verkaufen müsstest. Also es ist ein riesen Ärgernis und mir kann keiner erzählen, auch jetzt LinkedIn, Microsoft, dass sie gar keine Chance hätten, das irgendwie zu korrigieren oder mal einen Ansatz hätten. Das ist schon echt äußerst ärgerlich. Also insofern, niemand von uns würde euch auf direktem Wege versuchen, irgendetwas zu verkaufen oder anzudrehen und euch individuell anschreiben. Ja, achtet darauf, wird immer schlimmer.
Ich schon. Also ich bin das immer. Also diese Einladung in die WhatsApp-Gruppen, das bin schon ich selber. Also ich weiß nicht.
Ah.
Ich, also.
Da ist dein zweites Standbein, oder?
Ja, ja. Also hier von Podcasts alleine, da lässt sich auch nicht leben. Nein, also ich kann dem nichts mehr Ernsthaftes hinzufügen, außer dass das ja bei Twitter auch ein Thema war, bei der Twitter-Übernahme. Wie viele Fake-Profile gibt es denn da jetzt eigentlich? Und ja, insofern, ja, ist das schon auch, ich sage jetzt einfach mal, bedenklich, dass insbesondere die Konzerne, die uns weismachen wollen, dass sie die KI-Vorreiter sind und damit dann irgendwie die Welt verbessern, so ein Billo-Problem wie Fake-Profile nicht in den Griff bekommen. Also irgendwie finde ich, Meta, Microsoft, Alphabet, alle wollen uns erzählen, hey, wir entwickeln hier die künstliche Intelligenz. Also dann kann sie wohl so intelligent noch nicht sein, wenn sie das auf ihre eigenen Fake-Profile noch nicht hinbekommen. Weil jeder, der auch nur einen Funken Menschenverstand hat, sieht das ja, was das teilweise für ein Schindluder ist. Also insbesondere Instagram, das ist wirklich so dermaßen ärgerlich, weil es so eine Plage ist. Das ist wirklich wie ein Virus, der sich ununterbrochen ausbreitet und immer schlimmer wird. Also Christian Röhl, der hatte irgendwann mal, ich habe mal gezählt, spaßeshalber, der hatte 20 Fake-Profile. 20. Und ich, also in Hintergrundgesprächen, also jetzt nicht unbedingt in dem Fall mit Christian, aber mit anderen Creatern, hört man ja immer, dass gemeldet wird und dann eigentlich nichts passiert. Und das ist halt einfach wirklich, also wenn die wertvollsten Konzerne der Welt das nicht in den Griff bekommen, dann ist das auf jeden Fall ein Armutszeugnis oder halt schäbig. Und da können Sie sich jetzt aussuchen, wo Sie sich eher wiederfinden würden.
Vor allem die Profile, wenn du dir anguckst. Ich bin jetzt kein Techie und könnte was programmieren. Aber schau dir das mal auf LinkedIn an. Das sind neue Profile. Die haben ein Follower und ein Bildduplikat. Das müsstest du doch locker in den Griff bekommen. Weißt du, dass du sowas rausfilterst? Also die Hürden scheinen mir nicht hoch zu sein, aber wir können das Thema gerne abschließen. Wichtig, Warnung von uns, wenn euch da irgendwas komisch vorkommt, dann lieber mal melden oder uns schreiben. Aber wenn da irgendwie steht, komm in meine WhatsApp-Gruppe und da gibt's Krypto oder Trading oder irgendwas, immer melden. Ob es was bringt, wir werden sehen, aber mehr können wir da gerade leider nicht machen.
Apropos Meldung, Oliver hat sich bei dir gemeldet, ne?
Bei mir?
Ach so, nee, sorry, ich bin im Thema übersprungen.
Du hast ein Thema übersprungen. Aber wir können es tauschen, aber wie ihr wollt.
Ja, wenn oder ich mal versuche, was zu moderieren, geht sofort den Bach runter.
You only had one job.
Yes.
Timo, mach weiter.
Ja, lass uns direkt zur Hörerfrage, dann machen wir das Altersvorsorgedepot danach.
Okay, machen wir die Hörerfrage zuerst.
War das gut? Also ich denke, du spielst auf Oliver Nook an.
Nein, ja? Nur Oliver Namensvetter, aber nicht Oliver Nook. Aber ein anderer Oliver, und er hat eine gute Frage gestellt, er wollte wissen, ob in Anbetracht der Zinssenkungen, die jetzt kommen, es sinnvoll ist, in Anleihen-ETFs zu investieren, um davon zu profitieren, per Kursgewinn, wenn die Zinsen zurückgehen. Ich wiederhole mal nochmal, ich bin mal ein bisschen hier lehrerhaft. Wenn die Zinsen zurückgehen, steigen die Kurse von Anleihen und umgekehrt. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, fallen die Kurse von Anleihen. Und der Oliver hatte jetzt die Idee, ob es clever wäre, in Anleihen-ETFs reinzugehen und was man da beachten muss. Und da muss ich mal sagen, zum einen, ein Teil der Zinssenkungen ist ja jetzt schon eingepreist. Also es ist ja nicht so, dass die EZB die Zinsen senkt und dann passt sich die ganze Struktur oder Zinskurve am langen Ende an, sondern dann passt sie sich am kurzen Ende an. Da hat die EZB oder auch die Fed die, sagen wir mal, die größten Möglichkeiten einzugreifen. Das lange Ende reagiert da in der Regel vorher. Aber man muss schon mal festhalten, wenn wir jetzt in einen größeren Zinssenkungszyklus reinkommen, wird natürlich auch am langen Ende der Zinssatz noch zurückgehen. Ergo sind da Kursgewinne noch möglich. Jetzt muss man allerdings wissen, bei Anleihen-ETFs, die haben ja eine Besonderheit. Die haben in der Regel, wenn sie jetzt nicht Fälligkeits-ETFs sind, also wir hatten auch schon mal das Thema, iShares hat die iBonds beispielsweise, Amundi hat was oder Xtrackers, sie nennen das Target Maturity. Das sind ETFs mit einer Endfälligkeit. Das bedeutet, das sind jetzt nur Staatsanleihen drin, die 2026 oder 2028 verfallen. Den kauft man den ETF, kassiert die Zinsen oder den Coupon und dann am Ende wird einfach das Geld zurückgezahlt. Die klassischen Anleihen-ETFs haben aber fixe Laufzeiten. Das heißt, da sind immer Staatsanleihen drin mit einer Laufzeit von 7 bis 10 Jahren. Oder immer Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Und daraus ergibt sich der sogenannte Zinshebel oder in der Fachsprache modifizierte Duration. Das kann man in jedem Factsheet wunderbar nachlesen. Und das ist also die Sensitivitätskennziffer darauf, wie stark der ETF reagiert, wenn die Zinsen um 1 Prozentpunkt gesenkt werden. Und wenn man jetzt also auf fallende Zinsen setzt, sind diese ETFs besonders spannend, weil sie diese Duration relativ konstant halten und man damit eben Kursgewinne einfahren kann. Wenn die Zinsen natürlich steigen, geht das in die andere Richtung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wer sagt, wir werden weitere Zinssenkungszyklen oder wir werden einen größeren Zinssenkungszyklus jetzt bekommen, für den macht es durchaus Sinn, wenn er spekulativ unterwegs ist, auf ETFs zu setzen, beispielsweise im Staatsanleihenbereich, mit einer relativ langen Anleihenlaufzeit. Amundi hat da beispielsweise ein Produkt mit 25 Jahren an Staatsanleihen im europäischen Bereich. Da hat man dann einen Hebel allerdings von 21. Das heißt, jeder Prozentpunkt im Zinsniveau, der nach unten geht, hat man gut 20% Gewinn oder, wenn es andersrum geht, natürlich auch Verlust. Also das nur mal als Erklärung dazu, als Inspiration für diejenigen, die Interesse haben, ist jetzt natürlich keine Kaufempfehlung. Ich für meinen Teil habe im langfristigen Depot auch Anleihen-ETFs drin mit einer fixen Laufzeit. Da parke ich Geld drinnen. Da hast du zwar den Vorteil, wenn die Zinsen jetzt fallen, dass da Kursgewinne kommen. Dafür reinigt sich der ETF aber und das Zinsniveau im ETF, die Effektivverzinsung, wird geringer, weil die neuen Anleihen, die reingekauft werden, natürlich weniger Zins abwerfen als die alten. Wenn das Zinsniveau steigt, macht man damit Verluste, bekommt aber automatisch mehr Zinsen, weil neue Anleihen reinkommen. Also ihr merkt schon, das Thema ist ein bisschen kompliziert. Da muss man sich schon mal reindenken, da muss man sich auch mal einarbeiten. Aber kurzum, wer erwartet, die Zinsen werden ein Stück weiter fallen, kann mit solchen Anleihen-ETFs, die die Laufzeit konstant halten, davon profitieren. Wer das nicht will, kann normale Anleihen nehmen oder kann Anleihen-ETFs mit einer Endfälligkeit nehmen. Die kauft man, bekommt am Ende sein Geld zurück und zwischenzeitlich die Rendite, die auf dem ETF einfach draufsteht. Damit gebe ich es mal an euch ab. Sind Anleihen für ETFs für euch überhaupt irgendwie ein Thema? Oder hast du eine Frage, Timo?
Ja, ich habe auch noch eine Hörerfrage. Und zwar,
ich kann warum nicht lesen.
Warum sind denn eigentlich, insbesondere, weil ich weiß, dass du auch einen High-Yield-ETF hast, korrigier mich. Ja, okay.
Richtig.
Also, du hast einen High-Yield-ETF. Warum sind denn eigentlich insbesondere diese Hochzinsanleihen viel zinsunelastischer als andere? Weil da bewegt sich ja der Kurs weniger stark in Reaktion auf die Erwartung von Zinssenkungen oder Zinserhöhungen. Warum ist denn das eigentlich so?
Da gehen wir jetzt zurück in mein Studium von International Finance. Da kann ich jetzt einen schönen Vortrag halten, aber es liegt daran, die modifizierte Duration, also die Zinssensitivität, ist stärker, je länger die Laufzeit, aber gleichzeitig schwächer, je höher der Coupon. Und da du im High-Yield-Bereich hohe Coupons bekommst, also hohe Zinsen am Anfang, weil du ja ein Risiko eingehst, das heißt, da hast du ja Verzinsungen von 8%, 9% oder 10% teilweise, das führt wiederum dazu, dass diese Zinssensitivitätskennziffer niedriger ausfällt. Das heißt, bei Staatsanleihen mit langen Laufzeiten und einer guten Bonität hast du niedrige Zinsen und ergo einen viel höheren Hebel als jetzt bei High-Yield-Anleihen, die ich bei mir im Portfolio habe. Muss dazu aber noch sagen, High-Yield-Anleihen im Portfolio habe ich nur aus den USA, weil ich da den Kapitalmarkt für solche Produkte viel besser finde als bei uns in Europa. Also da ist ein Unternehmen, wenn es ausfällt, ist irgendwo eine Bank drin und eine Sparkasse und die wurschteln alle mit. In USA wird das Ding zerlegt und da kriegst du auch viel mehr zurück für dein Geld. Also das kann man mal als eine extra Story ausgliedern.
Ja. Also ich würde Oliver jetzt noch raten, bei der Frage mit zu berücksichtigen. Also wenn du fragst, machen Anleihen-ETFs jetzt Sinn, dann solltest du dir noch die Frage stellen, für welchen Zweck sollen die denn jetzt eigentlich ins Portfolio? Also geht es dir tatsächlich darum, Geld zu verdienen, also die als Rendite-Asset einzusetzen, oder geht es dir darum, irgendwie einen Stabilisator, Glättung, Volatilität oder sowas im Portfolio zu haben? Weil ich denke, dann weißt du auch, wenn du diese Frage beantwortet hast, dann weißt du auch besser, auf was du letztendlich konkret schauen solltest. Also gehst du eher in diesen Bereich, dass du meinetwegen einen Staatsanleihen-ETF nimmst, global, oder gehst du dann tatsächlich in eher so einen High-Yield-ETF, möglicherweise dann mit Unternehmensanleihen also Unternehmensanleihen und möglicherweise noch eine Währungskomponente mit drin. Das sind nämlich komplett, also das ist zwar eine Asset-Klasse, aber das sind zwei komplett unterschiedliche Anlagestrategien, wie man sich aufstellen kann im Anleihenbereich. Und das wäre halt noch sehr, sehr wichtig, meines Erachtens nach, sich diese Frage zu beantworten.
Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Also in meinem Risikoprofil spielen Anleihen praktisch keine Rolle. Die Antwort, machen sie jetzt Sinn, kann man ja sogar relativ leicht verneinen, weil an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Und wir haben letzte Woche schon bemerkt, so viele Zinssenkungen wie seit 1990 nicht mehr eingepreist. Das heißt also, dass es da noch positives Überraschungspotenzial gibt, ist eher unwahrscheinlich. Und auf der Unterseite meines Risikoprofils, solange ich noch Einkünfte habe, wenn auch unstetige, sind sehr konservative Dividendenaktien. Die sind in der Masse zumindest immer noch sehr günstig. Und von daher, es gibt für mich einfach keinen Grund, Anleihe-ETFs zu kaufen.
Spricht der 15% Portfolio-Krypto-Investor.
Gewachsene 15%, wie wir festgestellt haben.
Krypto-Staking sind die neuen Anleihen-ETFs, ne?
Das mache ich ja noch nicht mal, Staking.
Das ist ein guter Cut für einen Short, Timo. Das können wir rausschneiden. Ja, das ist gut.
Lass uns über das Altersvorsorgedepot sprechen. Mir fällt keine bessere Überleitung ein. Also ich habe das Thema mal mitgebracht, einfach deswegen, weil ich in dieser Woche ein Interview mit Thomas Soltau vom Smart Broker geführt habe, der immer sehr gut informiert ist über den Stand und den Status der Regierungskoalitionsverhandlungen zu diesem Thema. Also es sollte eigentlich schon im Mai ein Referentenentwurf zum neuen Altersvorsorgedepot, das die Regierung plant, veröffentlicht werden. Das ist bislang noch nicht erfolgt und deswegen bringt Thomas ab und zu mal so ein bisschen Insiderwissen mit, weil der da ganz gute Kontakte ins Bundesfinanzministerium pflegt. Und das neue Altersvorsorgedepot, das ist etwas, das habe ich hier auch schon mal mit vorgestellt, aber mal ganz kurz. Also Riester ist gescheitert, was Neues muss her. Die private Altersvorsorge ist eigentlich Pflichtprogramm und jetzt kann man eigentlich auch den Zusatz dazu geben, die private Altersvorsorge über den Kapitalmarkt ist Pflichtprogramm und zwar mit einer Komponente, die halt eben nicht zu 100% das Kapital hinten raus garantiert, ja, wie das Versicherungslösungen machen, weil das halt einfach zu viel Gebühren kostet und letztendlich auch zu viel Rendite. Und deswegen denkt sich gerade unsere Ampelregierung, man mag es kaum glauben, ein Modell aus, mit dem Leute, also der Bürger, staatlich gefördert mit einer Steuerersparnis und massiven Steuervorteilen während der Ansparphase in Aktien und ETFs rein investieren kann. Also du hast ein Depot bei deiner Bank, da kommt ein Mantel drum, Altersvorsorgedepot. Du kannst dort bis zu 3.000 Euro jährlich einzahlen. Diese 3.000 Euro kannst du von deiner Einkommensteuer absetzen. Du kriegst zusätzlich 600 Euro nochmal quasi jedes Jahr vom Staat in das Depot rein geschenkt, also tatsächlich Cashflow. Und das ist der größte Vorteil aus meiner Sicht, du kannst während der Laufzeit einfach hin und her handeln, wie du magst, und zwar ohne Steuern. Also das heißt, wenn du irgendwie heute die Amazon kaufst und in 10 Jahren verkaufst und dann 10-Bagger hast, dann kannst du dieses Geld steuerfrei verkaufen und dich dann wieder für ein neues Investment entscheiden. Also ein massiver Zinseszinsbonus, der da gewährt wird. Ich finde das Modell in der Ansparphase ehrlicherweise richtig gut. Die Problematik kommt eigentlich meines Erachtens nach erst in der Auszahlphase. Denn da gibt es dann die Pflicht, sich das verrenten zu lassen. Dann wird nachträglich nochmal quasi auf die Komplettentnahme, muss man nochmal Steuern zahlen. Jetzt kann man davon ausgehen, dass vielleicht der Einkommensteuersatz in der Rente möglicherweise niedriger ist, als der jetzt in deinem aktiven Berufsleben ist. Aber das ist ja jetzt auch nicht für alle sozusagen hundertprozentig der Fall. Und du musst das Geld halt dir, also mit 65 kommst du frühestens dran und das Geld muss halt bis 85 dann da rausgezahlt werden. Und das ist echt ein Painpoint, das kann ich absolut verstehen. Aber alles, was vorher stattfindet, ist in der Ansparphase, das ist schon ziemlich gut. Lars schüttelt den Kopf. Ja, okay, dann was stört dich
denn? Nee, weil einfach, also genau, richtiges Signal. Insbesondere haben Regierungen vorher ja gar keins in diese Richtung gesendet. Aber wenn dir jeden Tag früher in der Grundschule auf dem Schulhof einer aufs Maul gegeben hat und dann haut er dir nur noch 3-mal in der Woche aufs Maul, dann bleibt es ja dennoch ein Arschloch. Und es gibt einfach Momente, da musst du einen großen Wurf machen. Das muss nicht gehen in Richtung Javier Milei, dass du sagst, so innerhalb von 3 Jahren verändern wir jetzt alles so. Pech, wenn es einige eben jetzt ein bisschen Ärger trifft. Aber meines Erachtens ist das dennoch am Ende des Tages wieder Stückwerk, weil es enorm Verwaltungsaufwand nach sich zieht. Und es wäre so einfach. Du kannst dir Aktienvorsorge fördern und alles andere hinterher den Bürger, den Sparer, der ja mündig ist, selber machen lassen. Und 3.000 Euro, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich finde den Impuls gut, sich da überhaupt für zu öffnen.
Du kannst ja auch mehr einzahlen. Du kannst ja nur nicht steuerlich absetzen. Du kannst ja auch 100.000 direkt einzahlen und bekommst aber nur bis zu diesen 3.000 Euro die Steuerersparnis auf die Einkommensteuer und halt die 600 Euro. Aber du kannst da theoretisch 100.000 einzahlen und die steuerfrei hin und her handeln, wie du lustig bist. Also zwingt dich ja keiner.
Also wenn ich das Modell verstanden habe, dann kann ich nicht für 1 Million ein Depot anlegen und die Dividendenerträge und die Kursgewinne darauf sind nach einer gewissen Haltefrist steuerfrei.
Doch.
Und das ist meines Erachtens
also
das Einzige, was Sinn macht.
Es wird ein Cap geben, aber aktuell...
Das ist auch korrekt.
Das finde ich auch in Ordnung, aber wo der jetzt stattfindet, also ich weiß nicht, ob die das reglementieren, aber es wird wohl nicht so sein, das ist zumindest der aktuelle Stand, das kann natürlich im Referentenentwurf dann hinten raus ganz anders da drin stehen, wirst du einfach meinetwegen 50.000, 100.000 Euro da einzahlen können und dann ja tatsächlich die Gewinne steuerfrei vereinnahmen können. Das wird so sein. Du musst halt nur hinten raus dir das verrenten lassen. Das ist das Ding. Und dann halt komplett versteuern. Und da ist natürlich dann wieder die Frage, aber ob das Spaß macht, ob man das so möchte und so weiter und so weiter. Aber eigentlich ist das jetzt erstmal in der Ansparphase, ist das super.
Dann lass mich mein abschließendes Urteil dann fällen, wenn es verabschiedet ist. Dann möchte ich nicht zu früh zu undankbar sein. Und setze dann bis dahin milde und gnädig aus mit meinem Urteil.
Eine Frage, Timo. Ich mache jetzt mal dich und interview dich. Ich habe mir gestern ein Video angeguckt mit dem Thomas. Eine Sache habe ich nicht verstanden. Diese 600 Euro staatliche Förderung. Kriegst du die im ersten Jahr oder für die ganze Laufzeit?
Für die ganze Laufzeit.
Also jedes Jahr?
Jedes Jahr.
Ah, okay.
So wie jetzt vermögenswirksame Leistungen, ne?
So habe ich das verstanden. Also quasi, das ist ja auch bei Barista so. Übrigens wirst du dir deinen Riester-Vertrag, wenn du jetzt einen hast und unglücklich damit bist, sollst du eine Möglichkeit haben, das zu switchen in das neue Modell. Also das heißt, diejenigen,
das
die jetzt...
Das finde ich gut.
Das finde ich auch gut. Wie gesagt, hinten das raus, das ist der Painpoint, dass man halt alles komplett versteuern muss und dass man die Pflicht zur Verrentung hat. Das ist nicht gut gelöst, meines Erachtens nach, weil ich glaube, da hätte man einfach, ich meine, was sind die Opportunitätskosten? Also natürlich kostet das den Staat, also A, relativ viel Steuern irgendwie, also wenn man das alles von der Einkommensteuer absetzen kann, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich, das werden sehr viele Leute machen, glaube ich. Und dann wird das auf jeden Fall auch auf den Cashflow gehen. Vom Staat, jetzt ich aus der Perspektive des Staates. Und dann sagen die, ja gut, also wir schenken euch vorne raus so viel, aber hinten raus wollen wir das dann doch irgendwie auch wieder zurückhaben. Und da würde ich sagen, nee, du musst was machen, dass die Leute halt einfach besser fürs Alter vorsorgen und dann nicht irgendwie dir das Geld versuchen, hinten raus in der Auszahlphase dann wieder zurückzuholen, weil was sind denn deine Opportunitätskosten? Also ich gerichtet an den Staat. Was sind deine Opportunitätskosten? Das sind dann halt die Millionen von Menschen, die möglicherweise auch, wenn sie in einer unteren Mittelschicht sind, jetzt und keine tolle gesetzliche Rente bekommen, und vielleicht vorher nur wirklich ein schlechtes Vorsorgemodell genutzt haben, wo die Gebühren richtig reinschlagen, die wirst du dann ja alimentieren müssen. Also, und das werden sehr viele sein. Also die Gefahr besteht, wenn man da Inflation und so weiter reinrechnet. Und das ist der riesen Painpoint. Und deswegen würde ich sagen, ist das nicht tatsächlich der ganz große Wurf, aber man muss das aus meiner Sicht zumindest anerkennen, dass das ein sehr, sehr guter erster Schritt ist, für deutsche Verhältnisse zumindest, das nochmal irgendwie mit reingeworfen. Und ich finde es auch okay, das jetzt erstmal nicht über den Freibetrag zu machen, zu sagen, okay, also dann machen wir doch einfach den Freibetrag auf 10.000 Euro pro Jahr irgendwie rauf, weil das ja im ersten Schritt nur diejenigen dann stark entlastet, die sowieso jetzt gerade schon sehr viel haben. Und es geht ja darum, die breite Masse an den Kapitalmarkt zu bringen. Wir haben jetzt gerade 12 Millionen, 13 Millionen Aktionäre hier in Deutschland. Und das wäre ja schön, wenn wir bis 2030 vielleicht über so ein Modell dann 25 Millionen haben, 30 Millionen Aktionäre.
Also ich mache es mal kurz. Ich finde es löblich, dass sich da was tut in Richtung Aktienkultur Deutschland. Ich bin dabei, Lars, es kommt mir immer komplizierter vor und dass der Staat so versucht, noch die Zügel in der Hand zu halten. Ich meine, du könntest auch über eine Haltefrist gehen von 5 oder 7 oder 10 Jahren. Da hätte auch jeder würde davon profitieren. Aber ich will es nicht zerreden. Ich werde es dann beurteilen, wenn es wirklich raus ist. Und es ist ein Weg oder ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe nur Sorgen, weil der Thomas hat ja bei dir im Video auch gesagt, dass es leider verschoben wurde von Anfang 25 auf Anfang 26. Es ist auch so ein Lieblingsprojekt der FDP, wenn du mal momentan auf die Parteienlandschaft in Deutschland auch guckst, so Grünen-Vorstand ist zurückgetreten, auch der Vorstand der Grünen Jugend. Wer weiß, ob die FDP da noch weitermacht, ob wir Neuwahlen bekommen. Das heißt, ob die FDP überhaupt in der nächsten Regierungskonstellation noch was zu sagen hat oder ob dieses Thema dann einfach kassiert wird, weil vielleicht die SPD wieder dabei ist und sagt, naja, irgendwie das mit dieser Aktienzockerei, das kann nicht das Richtige für die Rente sein. Also ich habe da Bedenken, sage ich ganz ehrlich, ob dieses Thema, jetzt wo es verschoben wurde, 2026 wirklich noch durchgeht oder ob es nicht zwischenzeitlich kassiert wird oder man sagt, naja, da haben wir jetzt kein Geld dafür für so ein Schmuh an der Börse, das ist irgendwie Zockerei. Das sind ja so die Aussagen, die man dazu auch zum Generationenkapital immer wieder gehört hat. Also da habe ich auch Bedenken, ob es wirklich kommt. Ich hoffe es, aber da gehe ich sogar noch einen Schritt, bevor wir darüber sprechen, ob es hinterher Taug hat, ob es nicht vorher irgendwie noch gekippt wird. Das ist so mein Gedankengang gerade.
Ich glaube nicht, dass die CDU das kippt.
Ich hoffe es nicht. Aber sie brauchen einen Koalitionspartner und die SPD ist, glaube ich, jetzt nicht der größte Fan von diesem Projekt. Also das ist, würde ich sagen, schon so ein FDP-Projekt, was denen am Herzen liegt. Mal gucken, wie weit es geht. Also ich hoffe, dass es kommt natürlich, verstehe mich da nicht falsch.
Aber Lars, du hast dich eben noch ein wenig mit schmerzverzerrtem Gesicht gewunden.
Nee, also ich finde die grundsätzliche Diskussion darum richtig. Nur wir werden, bis das mal zum Tragen kommt, werden wir schon lange die Frage beantwortet haben müssen, was ist mit denen bis dahin wahrscheinlich 30%, die überhaupt nicht in der Lage sind, Altersvorsorge zu betreiben. Und wie hoch wird dann die Abgabenquote derer sein, die letztlich den Staat da finanzieren müssen. Aber ja, man muss sich natürlich dennoch auch um die anderen Dinge passieren. Es fühlt sich eben nur nicht bisher an wie der ganz große Wurf. Und vor allen Dingen, lassen wir es mal so stehen, ob das 2026 wirklich so verabschiedet wird, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Es gäbe einfachere Schritte schon vorher. Wir hatten es auch schon sehr viel einfacher. Und von daher, immer wenn man sagt, man muss eine einfache Geschichte, muss man ganz viele Regeln dran schauen, weil am Ende des Tages wollen wir sagen, wie es funktioniert, bis hin zu dieser Verrentung, die du ja auch selber moniert hast. Andere Länder machen es ja auch schon und zeigen uns auch, dass sie es besser können. Und neben dieser privaten Vorsorge, da sollte man, und das bleibt für mich immer noch das Kernelement, sollte man sich auch die Frage stellen, worauf baut der Staat denn überhaupt sein Rentensystem auf? Und das sind einfach zu viele Unwahrheiten oder nicht belegbare Aussagen, auf die diese Diskussion gerade fußt von vielen Kritikern, die sagt, im Prinzip hat das Umlagesystem doch ganz gut funktioniert. Das hat es auch eine Zeit lang. Aber es wird definitiv nicht weiter funktionieren. Und die Frage bleibt ja unbeantwortet. Im Prinzip wird uns nur gesagt, es wird nicht reichen. Und wir reglementieren jetzt mal, wie ihr zumindest mehr schlecht als recht dafür sorgen könnt, dass ihr ein bisschen privat aufstockt. Aber ich möchte es nicht zu negativ erscheinen lassen. Immerhin ist da 20 Jahre lang gar nichts passiert. Also, let's see what shakes out.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare hier auf YouTube schreiben, welches Modell ihr präferieren würdet. Freibetrag drauf auf 10.000 Euro pro Jahr, Steuerfreiheit nach Haltefrist bei Aktien nach, sagen wir mal, 10 Jahren oder das Altersvorsorgemodell. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hab eine leichte Tendenz.
Ich auch.
Aber welche Tendenz hat denn Ray Dalio abgegeben zu dem Thema? Ich glaube, er hat sich zu Banken geäußert. Kann das sein?
Nee, er hat sich geäußert zu, ich habe es bei mir im Podcast auch schon besprochen, aber weil ich die Studie ganz bemerkenswert finde, können wir es hier in den Shownotes auch mit reinbringen. Heißt The Great Powers Index 2024, How the Leading 24 Countries Are Doing and Their Prospects for the Next 10 Years. Also die führenden 24 Industrienationen, wie geht es ihnen eigentlich und wie sind die Aussichten für die nächsten 10 Jahre? Das sind, lass mich nochmal nachgucken, 186 Seiten auf Englisch logischerweise. Und es ist insofern eine ganz interessante Studie. Ray Dalio malt ja immer die ganz großen Bilder. Und wenn man Ray Dalio fragen würde, wie wird sich der Aktienmarkt im vierten Quartal entwickeln, dann würde er dich pikiert anschauen, vermutlich, wie man so eine profane Frage sich überhaupt stellen kann. Er denkt halt wirklich teilweise in Dekaden. Aber es ist insofern ganz interessant, als dass er in diese Studie hinein nicht nur den finanziellen Zustand eines Landes mit reingebracht hat, sondern auch, wie geht es der Gesellschaft und wie geht es der Gesundheit? Und Gesundheit nicht im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich, wie gesund sind die Menschen, wie ist die Lebenserwartung? Und da sieht man schon einige bedenkliche Entwicklungen, zum Beispiel, dass die USA am Ende in der Kombination dieser vier Faktoren, die er hier bespricht, bleiben sie auf Nummer eins, weil sie einfach die größte und stärkste Volkswirtschaft sind. Aber dieser Vorsprung bröckelt unter anderem deshalb, weil die USA immer weiter zurückfallen im Sinne der Gesundheit. Und nochmal, hier meine ich nicht gesellschaftliche Gesundheit, sondern tatsächlich die Lebenserwartung in den USA steigt nicht mehr, sie sinkt. Die Versorgung der Bevölkerung wird schlechter. Da hat Obamacare, die ungeliebte Gesundheitsreform von Obama, auch nichts verbessert. Und aufstrebende Nationen wie in Indien oder Indonesien, da ist natürlich um die Gesundheit momentan noch schlechter bestellt. Aber man merkt, in welchen großen Schritten die hier aufholen, insbesondere auch, weil es sehr junge Gesellschaften sind. Und das war von, wie gesagt, 186 Seiten erlauben nicht ein Fazit. Aber wie klar es zu erkennen ist, dass keine Nation in der Vergangenheit und auch nicht in der Gegenwart jemals einen Trend aufgehalten hat, wenn die Bevölkerung schnell altert. Das wird auch in China natürlich ein Problem. Deswegen werden sie vermutlich, obwohl sie momentan gegenüber den USA noch aufholen, werden sie vermutlich nicht eine so lange Dynastie anführen, wie es vielleicht das British Empire war oder auch die USA. Aber diese Entwicklungen sind beinahe unaufhaltsam. Und von daher, da ich euch ja diese Studie jetzt auch nicht zur Vorlage gegeben habe, würde ich jetzt gar nicht groß aufrufen, sich dazu zu äußern. Aber es ist durchaus interessant, was da geschrieben steht. Und das ganz kurze Fazit lautet, mal lieber diese diversifizieren und nicht nur auf nordamerikanische Aktien setzen.
Das hast du gut gesagt. Das ist so ein Thema hier, was du mitgebracht hast. Ich habe ja immer hier, das sieht jetzt keiner, im Handy eine längere Vorbereitung. Und hier steht bei dir Ray Dalio, düstere Prognose, und drunter steht Fragezeichen. Das ist immer, wenn ich abwarte, was du sagst und dann improvisiere. Aber ich nehme das zur Kenntnis und was du gesagt hast, ist alles richtig. Klar, also der demografische Wandel wird weitergehen und das spricht gerade dafür, dass man diversifiziert. Mehr kann ich da jetzt auch nicht Schlaues dazu beitragen.
Ich finde, Ray Dalio gibt in letzter Zeit immer relativ viele düstere Prognosen ab. Irgendwie die Kriegswahrscheinlichkeit ist massiv gestiegen aus seiner Sicht. Das hat er im letzten Jahr auf LinkedIn gepostet. Jetzt kommt er mit Demografie. Also ja.
Ich muss ihm seine Ehre retten. Das hat er immer so gemacht mit prozentualen Anteilen. Das düstere Prognose, das habe ich natürlich dran gepackt. Weil das natürlich viel spektakulärer ist. Hallo, so läuft Social Media. Ich habe ja gerade seinen Titel vorgelesen. Da ist gar kein Untertitel, sondern das ist ganz... Aber er ist ja viel zu sachlich für uns als YouTuber und Podcaster. Hallo, sowas wollen wir nicht.
Ist ja negativ. Nee, das Outcome ist negativ. Das Outcome ist... Die Analyse ist...
Für die USA.
Wahrscheinlich zutreffend, aber ich glaube...
Für die anderen für die ja nicht. USA. Des einen Gewinn, des anderen Verlust.
Ja...
Das ist wirklich, also das muss ich wirklich sagen, in dem Fall, das betrachtet er nicht so.
Jede Industrienation und China, jede Industrienation plus China haben mit Demografieproblemen zu kämpfen. Also insofern ist das, glaube ich, nicht einfach nur ein, die USA, für die USA
Indien,
ist es schädlich und
Indien,
Deutschland
profitiert. Indonesien, die meisten Staaten in Südostasien sind zwar nach dem Index mögen es Schwellenländer sein, aber wenn wir uns die Entwicklung der Volkswirtschaft anschauen, dann führt er die bewusst hier in diesen 24 Nationen mit auf. Und die werden, das ist auch meines Erachtens in Stein gemeißelt, das lässt sich gar nicht, da muss man jetzt gar nicht traurig drüber sein. Das bedeutet ja nicht, dass wir ins Altersheim geschickt werden, aber dass die an uns vorbeiziehen, steht ja schon fest. Das ist ja auch nicht schlimm, das macht doch nichts. Ich meine, leben ja auch Menschen in kleinen, unbedeutenden Ländern und sind total glücklich damit. Ist nicht schlimm. Geht weiter. Tahiti. Ist super. Hallo. Ist nicht so negativ.
Hawaii.
Das ist USA, oder nicht?
Das sind die USA, ja. Also das heißt Hawaii, da läuft es auch richtig mies. Nochmal. Also nur ganz kurz zu Ray Dalio. Er fällt mir in letzter Zeit, ich halte eigentlich auch viel von ihm, ich glaube insbesondere seine Verdienste um auch dieses Allwetterportfolio ist mit Sicherheit weiterhin sehr, sehr groß. Also ich glaube, das ist jemand, auf den man immer gut schauen kann, an dem man sich auch so ein bisschen orientieren kann und sollte, weil der wahrscheinlich auch sehr smart ist. Ich meine, sein Erfolg gibt ihm recht, so von nichts irgendwie in die erste Liga der Hedgefonds aufzusteigen. Das ist also eine brillante Lebensleistung und die will ich ihm gar nicht nehmen. Aber irgendwie finde ich, dass er so ein bisschen, ein bisschen crashy geworden ist manchmal. Nicht in der Formulierung aber er widmet sich halt irgendwie so nur noch so diesen Themen, wo er so den Finger in die Wunde legt und sagt, ja, also das läuft jetzt irgendwie verkehrt und ich weiß nicht. Aber so in puncto Lösungen hört man jetzt von ihm auch nicht so sonderlich viel. Ich meine, kritisieren können alle und das ist auch gut. Aber ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es auch immer wichtig, die Lösung irgendwie mitzudenken.
Wir müssen ja nicht immer mit Konsens hier rausgehen. Den Report macht er seit 19 Jahren und es sind einfach alle Länder mit ihren aktuellen Entwicklungen gegeneinander werden hier hingestellt. Das ist also, das sieht relativ sachlich aus, aber ich verstehe dir fehlt das verbindende Element, auch mal positiv nach vorne zu schauen. Er ist halt Analytiker.
Ich mach mal noch eine Klammer dran an euch beide. Also ich lese ja auch Ray Dalio sehr, sehr gerne. Und wenn man aber schaut, was gerade, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, über ihn dann in den Medien berichtet wird. Also ich meine nicht die Auswertungen von Ray Dalio, weil ich denke, er ist ein knallharter Analytiker. Er bemisst Dinge oder er vermisst die Welt in Wahrscheinlichkeiten und Szenarien. So denkt der Mann einfach. Und dann wird natürlich aber auch, wenn diese Studie, die Lars jetzt auch mitgebracht hat, da liest sich wahrscheinlich kaum einer 180 Seiten durch, sondern man liest eine Zusammenfassung von dem Journalisten und viele greifen sich dann natürlich auch negativere Dinge daraus, weil das ja zurzeit auch eher klickstärker ist, als zu sagen, hey, da ist ein Land aufgestiegen. Also man müsste mal die Ray Dalio-Studien vergleichen, weil die sind natürlich einfach analytisch gehalten. Aber ja, Timo, du hast recht. Ich finde auch das, was von ihm kommt, also über die Medien transportiert, ist in den letzten Jahren negativer geworden, weil er sicherlich auch vermisst und feststellt, dass Dinge schlechter werden. Und das wird halt dann als erster Punkt aufgegriffen und nicht auf Seite 75, wo sich irgendwas verbessert hat. Also so kann ich mir das erklären. Und ja, sind wir ehrlich, es ist auch zurzeit Negativität klickstärker. Ich hatte es vorhin gesagt, wenn ich ein positives Immobilienvideo gerade mache über den deutschen Wohnimmobilienmarkt und sage, hey, da gibt es Chancen, interessiert die Leute nicht. Wenn ich da was hinhänge und sage, 10 Jahre Abstieg, hast du fünffach so viele Klicks. Also die Negativität ist momentan einfach das, was sich verkauft. Das muss man fast schon so stehen lassen.
Ich screen einfach nochmal Ray Dalios LinkedIn-Profil und versuche mal herauszufiltern, wie viel Positives oder wie viel Lösungsorientiertes da in letzter Zeit so stand. Und dann kann ich das hier irgendwann nochmal mitbringen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das einfach ein Fake-Profil ist, was LinkedIn nicht löschen konnte.
Du hast auf jeden Fall damit eine schöne Wochenendaufgabe. Wenn du von Ray Dalio das ganze Profil mal scannst,
da bist du beschäftigt. Ich sag den Tisch beim Käfer ab und widme mich Ray Dalios LinkedIn.
Das ist die doch, Leber wird es dir danken.
Damit gehe ich jetzt. Niemand wird es mir danken, genau. Also, ein schönes Wochenende euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Bis dann.